Bei der Vorbereitung zur Ausstellung gab es bezüglich Restitutionen eigentlich keine Überraschungen. Wir haben aber den ersten Raum in der Ausstellung, der ja zur Schaureise der Bilder dazugehört, noch erweitert zu einem neuen Thema, nämlich ein Bild, das Wolfgang Gurlitt ursprünglich ausgestellt hat. Das Bild von Isenburger mit dem Titel Salzburg wurde in Schweden wiederentdeckt. Es war lange verlustig gegangen und wir können es jetzt wieder präsentieren, auch mit der recht spannenden Geschichte dazu. Also es gibt immer wieder neue Puzzleteile, die auch bei Restitutionen auftauchen. Provenienzforschung ist nie abgeschlossen, da geht es immer wieder weiter.
Nun, das Lentus hat sich schon seit langer Zeit für meine Forschung interessiert. Die vorherige Direktorin, Frau Rollig, hat mein Buch Genie waren Hitler und die Kunst hier im Lentus vorgestellt. Und dann haben wir uns intensiver kennengelernt bei der Ausstellung Wolfgang Gurlitt, Zauberprinz. Da habe ich am Katalog mitgearbeitet. Ich hatte vorher in Bonn also die Ausstellung über den Hildebrand Gurlitt und diese ganze Geschichte, Gurlitt-Geschichte, mitgearbeitet. Und von daher also war ich sozusagen Richtung Gurlitt auch ausgewiesen. Das war eine sehr gute, eine erfolgreiche Ausstellung, eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Und ja, die Frau Nowak-Thaller ist dann also auf mich zugekommen, als sich das hier also entwickelte. Denn man kann also eine Ausstellung über die Auslagerungen im Salzkammergut nicht machen, ohne das Thema Führermuseum zu thematisieren. Ja, und da bin ich halt einfach die Fachfrau für.
Ja, also wir haben für dieses Projekt einerseits Elisabeth Nowak-Thaller gewinnen können und andererseits auch Birgit Schwarz. Und Birgit Schwarz ist jene Wissenschaftlerin, Kunsthistorikerin, die sich in den letzten Jahren sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Sie hat mehrere Bücher publiziert zu diesem Thema, unter anderem auf Befehl des Führers Hitler und der NS-Kunstraub. Birgit Schwarz ist wirklich jene Wissenschaftlerin, die am meisten über dieses Thema weiß. Und um das kurz zu fassen, also einerseits sind natürlich im Salzkammergut in den Stollen Werke eingelagert gewesen, die fürs Führermuseum in Linz geplant waren. Aber es war dahinter auch der Plan einer Verteilung von Kunstwerken in deutsche Museen und österreichische Museen geplant. Also eine Art Umverteilung in einer Kurzfassung kann man sagen, die Nationalsozialisten haben gesagt, die aktuelle Kunst, die Avantgarde, die Moderne wurde entfernt, wurde verunglimpft, wurde aus den Museen rausgeschmissen, verkauft, verwertet und im schlimmsten Fall sogar zerstört. Und auf der anderen Seite kam die gute, die richtige Kunst in die Museen. Zeitgeschichte spielt sowohl im Lentos als auch im Nordico eine große Rolle in unserer Programmierung. Wir haben uns mit dem Thema intensiv beschäftigt in unterschiedlichsten Ausstellungen. Ich erwähne den jungen Hitler im Nordico oder auch die Ausstellung von Friederike Brandeis im Lentos, eine Bauhauskünstlerin und Pädagogin, die in Auschwitz dann umgebracht wurde und wo wir immer wieder auch auf diese Zeit referenzieren, uns damit auseinandersetzen. Ich glaube, Linz hat eine besondere Verantwortung als eine der Patenstädte des unter Anführungszeichen Führers. Und mir persönlich ist dieser Schwerpunkt sehr wichtig, neben anderen Schwerpunkten wie Feminismus oder auch natürlich auch die Ökologisierung. Und wir haben ja 2019 ein großes Projekt gemacht zu unserem Museumsgründer Wolfgang Gurlitt. Und da war natürlich auch schon die Beziehung zum Salzkammergut ein Thema, weil Gurlitt ja im Salzkammergut gelebt hat, beginnend mit der Kriegszeit und dann auch in Folge. Und wirklich, und das ist jetzt dann keine Erfindung, sind wir schon im Juni 2020, haben wir schon angefangen, darüber nachzudenken. Und wir haben schon den ersten Intendanten Stefan Rabel besucht, auch im Februar 2021 und ihm das Projekt vorgeschlagen.
Es sprechen über die Reise der Bilder die Kuratorinnen Elisabeth Nowak-Thaller, Birgit Schwarz und die Lentos-Direktorin Hemma Schmutz. Hallo bei Lentos on Air auf Radio Froh. Drei Ausstellungen umspannen die Kriegsjahre und das Schicksal von Kunst im Zweiten Weltkrieg. Die Reise der Bilder wird dabei zum Kunstkrimi und gibt Einblick, wie Kunst für Propaganda und Politik benutzt worden ist. Die Schau präsentiert 80 Gemälde und Objekte, die während der Kriegsjahre im Salzkammergut gesammelt, gelagert, geborgen und gerettet wurden. Neben dem Lentos ist eben auch das Salzkammergut Ausstellungsort von Die Reise der Bilder. Wolfgang Gurlitt, Kunsthändler und Profiteur in Bad Aussee und Das Leben der Dinge, geraubt, verschleppt, gerettet, ist in Laufen bei Bad Ischl zu sehen.
Wir haben uns jetzt auch durch die Ausstellung, die in Bad Aussee gezeigt wird, im Kammerhofmuseum doch sehr auf Gurlitts Leben in Bad Aussee und sein Wirken in Bad Aussee neu befasst. Und da sind doch viele Neuerungen auch herausgekommen, zum Beispiel, dass Wolfgang Gurlitt als Kulturbeauftragter von Aussee die neue Galerie der Stadt Linz zum ersten Mal bei den Ausseer Festwochen präsentiert hat. Also sozusagen eine erste fremde Ausstellung seiner neu gegründeten Linzer Galerie in Aussee gezeigt hat. Und diese werde ich zum Beispiel in Bad Aussee in einzelnen Werken wieder aufgreifen und das Thema zum ersten Mal dort zeigen.
Fiktion und Wahrheit kann sich nur trennen, wenn geforscht wird dazu. Und ja, da ist in den letzten Jahren einiges geschehen, nicht nur von meiner Seite, aber ich habe mich halt ganz speziell auf dieses Führermuseum gestürzt. Und was soll ich sagen? Das Entscheidende ist wohl, dass man bis vor kurzem im Grunde genommen immer noch gedacht hat, alles, was der Hitler gesammelt hat, war für dieses Führermuseum. Es hat natürlich auch was mit den Auslagerungen in Altaussee zu tun. Als die Amerikaner das dann nach München brachten, war einfach nicht mehr zu sehen, was ist jetzt Führermuseum, was hat er für andere Serien gesammelt. Aber Hitler hat eben nicht nur für das Führermuseum gesammelt, sondern eben auch für andere Museen. Und das hat sich dann sozusagen in Altaussee alles vermischt. Und entscheidend war wohl auch, dass das Projekt Führermuseum 1942-43 bekannt gegeben wurde und von der Propaganda, in die Welt gebracht wurde. Man kannte das, aber dieses andere Verteilungsprojekt, die Führerspenden, so hieß es damals, für die anderen Galerien, dieses Programm wollte Hitler erst nach dem Krieg bekannt geben. Und die Forschung richtet sich sehr stark, das ist jetzt ein Kritikpunkt, nach der NS-Propaganda. Also man greift das auf, man verändert die Vorzeichen sozusagen von positiv in negative, aber man glaubt der Propaganda.
In Altaussee ist der Stollen ja nach wie vor zugänglich, er ist touristisch genützt und es ist vor wenigen Jahren, ist eigentlich kürzlich, sehr vorbildhaft vom Kunsthistorischen Museum unter der Leitung von Monika Löscher dieses inhaltliche Konzept wieder neu aufbereitet worden. Also hier kann man sehr wohl die Einlagerungen vor Ort in Altaussee auch als Besucher nacherleben. Am Originalschauplatz sozusagen. Anders ist es in Laufen. Der Laufener Stollen ist seit vielen Jahren geschlossen und hier gibt es keine Zugangsmöglichkeit oder Besuchermöglichkeit für ein breites Publikum.
Nach diesen ersten Gesprächen war klar, dass wir das große Projekt, die Reise der Bilder, nur im Lentos machen können, weil nur wir die entsprechenden konservatorischen Bedingungen schaffen können, damit Originale, die in den Stollen eingelagert waren, auch präsentiert werden können. Andererseits war es aber sehr wichtig, dass wir auch im Salzkammergut präsent sind und deshalb gibt es dort auch zwei Projekte. Das eine eben in Bad Aussee im Kammerhofmuseum. Noch einmal zum Thema Gurlitt und er als Kunsthändler und Profiteur über seine Rolle in dieser Zeit und andererseits in Laufen, und da wird die Eröffnung erst am 26. April sein, ein Projekt mit dem Titel »Das Leben der Dinge«. Da geht es um zeitgenössische Künstler, 14 Künstlerinnen und Künstler, die sich mit dem Thema Kunstraub, Kunstzerstörung und Kunst als Beute beschäftigen.
Forschung, Rekonstruktion der Reise, Präsentation im Museum. In der Filminstallation innerhalb der Lentos-Ausstellung »Die Reise der Bilder« dokumentieren Nicole Six und Paul Petritsch die in der historischen Erzählung vorkommenden Orte und das Zustandekommen der Ausstellung im Lentos.
Wir wollten in der Ausstellung eine spannende Geschichte erzählen. Und das war die Reise der Bilder, warum so viele Werke durch ganz Europa gekarrt wurden und letztlich im Salzkammergut in Laufen bzw. vorrangig in Altaussee gelagert sind. Das war der Ausgangspunkt dieser Ausstellung und des Themas. Und es war für uns von Anfang an klar, dass wir bei all den Bildern, die wir als Leihgaben bekommen, insbesondere aus Deutschland, aus Frankreich, aus Österreich und vorrangig auch aus Niederlanden, die Provenienzketten mit dazu präsentieren. Das heißt, wir baten die Kollegen vor Ort, die Leihgeber, uns die Provenienzen offenzulegen. Diese wurden ja auch großteils bereits erforscht und die wollen wir auch natürlich dem Publikum präsentieren, damit man sieht, wie die Reiserouten waren. Und wir zeigen auch Karten, wo man sich das ein bisschen veranschaulichen kann, wie sehr in ganz wenigen Jahren, betrifft ja, kann man sagen, so im ganz groben 1943 bis 1946, die Werke herumgereist sind und wo sie gelandet sind, in welchen Notdepots, in welchen Hauptdepots. Das war für uns die Ausgangsposition dieser Ausstellung, die sich natürlich ganz auf das Salzkammergut fokussiert. Die Auslagerungen sind natürlich last minute, wirklich die ersten Fliegerangriffe waren bereits gestartet worden. Es gab schon erste Zerstörungen und es wurde in aller Eile die Auslagerung nach Laufen, aber auch nach Altaussee vorbereitet, wenngleich wirklich mit besten Sammlungsleitern, mit engagierten Restauratoren, die sich aus heutiger Sicht, muss man sagen, vorbildlich doch in dieser schweren und hektischen und chaotischen Zeit der letzten Kriegstage um die Bilder gekümmert haben. Und das Erfreuliche daran ist, dass wirklich die Werke, die in Altaussee ausgelagert waren und die Werke, die in Laufen ausgelagert haben, bis auf ganz wenige Ausnahmen keinen Schaden genommen haben, während die Werke, die in den Museen verblieben sind, wie zum Beispiel in der Akademie der Bildenden Künste in Wien, hier gab es mehr als 600 Werke Verluste. Also es war wirklich eine kluge Idee und ein Last-Minute-Rettungsprogramm, Werke in die Bergwerke auszulagern.
Also vor Ort waren Restauratoren sowohl in Altaussee als auch in Laufen, die sich wirklich also um die Kunstwerke gekümmert haben. Also man konnte da nicht restaurieren, aber man konnte die sichern und jedes Gemälde wurde angeguckt, also fast jedes wurde angeguckt und gesichert, wenn also da Schäden waren. Aber natürlich die Transporte waren das Problem. Nicht die Bergwerke, also da waren Leute, die gut aufgepasst haben, aber die Transporte waren das Problem, im Schnee und ja.
Und die Transporte waren ja auch alle geheim, das war Top-Secret-Programm, um diverse Diebstähle oder so etwas auch verhindern zu können. Zusätzlich kam, dass die Transporte im tiefsten Winter durchgeführt wurden und Winter, das hieß damals 3 bis 5 Meter Schnee. Die Kunstwerke konnten nicht mehr auf LKWs transportiert werden. Sie wurden auf Ochsenkarren umgeladen, sie wurden auf Schneeraupen aufgeladen, um überhaupt zu ihrem Standort zu kommen. Also das war wirklich eine hochkomplexe Logistik auch dann, die in diesem Chaos und in den Kriegswirren notwendig war.
Altaussee war etwas früher, also die haben erst im Frühjahr angefangen, Frühjahr 1944, und haben also dann die gute Jahreszeit ausgenutzt. Das ging etwas besser, Aber nachher kamen sie natürlich auch in den Winter rein am Ende. Aber also die Hauptauslagerungen, die Haupttransporte waren Richtung Altaussee, waren also Frühjahr, Sommer, Herbst 1944. Aber in die Auslagerungen der Wiener Museen waren halt auf den letzten Drücker und die kamen dann halt in den Schnee und in die schlechten Witterungsverhältnisse rein.
Für mich war es sehr interessant zu sehen, dass zum Beispiel Werke von Munch, von Liebermann, der ja jüdischer Herkunft war, oder Lovis Corinth, alle Werke sind Leihgaben aus dem Belvedere, als A-Kategorie Werke im Zweiten Weltkrieg kategorisiert wurde und sozusagen den besten Schutz erhielten, nämlich in das Salzbergwerk nach Laufen reisen konnten, obwohl diese Künstler, wie wir alle wissen, als entartet verfemt waren. Also es gab hier sichtlich doch auch bei kunsthistorischen Kollegen sehr wohl Wertschätzung dieser Kunstwerke, sonst wären sie wahrscheinlich nicht in den Stollen von Laufen gekommen.
Für mich ist das schwieriger zu beantworten. Also ich bin auch eine Kunsthistorikerin, die auf das 20. Jahrhundert spezialisiert ist. Und bei Hitler gab es keinen, also 20. Jahrhundert, keine Moderne im Stollen. Also von daher, ich sehe das ganz historisch. Also ich muss mich, wenn ich mich mit Hitler auseinandersetze und seiner Sammlung, dann muss ich mich halt auch für 19. Jahrhundert engagieren, muss nicht sagen begeistern, aber engagieren. Und er hat ja, wir haben in der Ausstellung sehr schöne Bilder, auch also des 17. Jahrhunderts, Van Dyck, wunderbar. Also von daher natürlich, das Kunsthistorikerherz schlägt schon höher.
Ja, ich sehe das schon als eine Propaganda, eine Methode der Propaganda, ja. Dass man sich diese wichtigsten Schätze der europäischen Kunstgeschichte quasi einverleibt, aneignet. Und das heißt, die Länder, die erobert wurden, ja, vom Naziregime, waren auch jene Länder, die dann ihrer Kunstschätze beraubt wurden. Und ich glaube, diese Mechanismen muss man schon auch ein bisschen psychologisch sehen. Man nimmt den Feinden quasi ihr kulturelles Erbe weg, ja. Und das ist natürlich ein Phänomen, das in der Geschichte immer wieder vorkommt. Wir denken an die Beraubung des Tempels in Jerusalem durch die Römer, oder wir denken an Napoleon mit seinen Raubzügen in Ägypten. Und Hitler hat das eigentlich weitergeführt, diesen Mechanismus, ja, dass man quasi den Feind diffamiert, ihm quasi seine kulturelle Identität nimmt.
Thank you.
Meisterwerke vom 8. bis ins 20. Jahrhundert, unter anderem von Arnold Böcklin, Goyard, Edvard Munch, Lovis Corinth, Jakob von Ruisdael, Antonis von Dyck, Giovanni Battista Tiepolo, Max Liebermann, Jakob Jordens, Tizian, Moritz von Schwind und Ferdinand Georg Waldmüller sowie ein historisches Modell des Genter Altars erzählen die Geschichte ihrer Irrfahrt während des Krieges.
Nun, der Genter Altar stand also, ich meine, es ist das wichtigste Kunstwerk nördlich der Alpen, also kann man sagen, sozusagen generell. Und der Genter Altar stand immer also unter restauratorischer Aufsicht, ja, während der ganzen Zeit, schon als er also aus Gent weggebracht wurde, nach Südfrankreich ausgelagert und dann von Hitler aus Südfrankreich mit Zustimmung der Vichy-Regierung also nach Bayern transportiert wurde, hatten sie einen extra Kunsttransport, so der besonders gut also gefedert war, und Restauratoren und Fachleute der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen waren dabei und haben den Genter Altar dann in Neuschwanstein ausgelagert. Das ist dieses Märchenschloss von Ludwig II., das wurde von den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen als Auslagerungsort benutzt. Und als das auch nicht mehr sicher genug war, wurde er halt nach Altaussee gebracht, ins Salzbergwerk. Und das war eine wirklich besondere Situation. Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen konnten das auch nutzen, also dass sie sich für den Genter Altar so eingesetzt haben, konnten sie nutzen und dann gleich auch die Highlights der Schackgalerie aus München also mit ins Salzbergwerk schicken. Also das war wirklich restauratorisch immer bestens begleitet. Und der Genter Altar ist ohne größere Schäden also durchgekommen. Der ist ja jetzt restauratorisch untersucht worden. Das war eine Riesenkampagne und auch restauriert worden. Und er ist wirklich ohne große... Ich habe mit der Restauratorin, mit der Chefin gesprochen. Nein, also er ist ohne größere Schäden durchgekommen. Ja.
Im ersten Stock im Lentos Kunstmuseum ist neben der klassischen Malerei aber auch eine imposante zeitgenössische Skulptur von Henrike Naumann zu sehen.
Für mich war es beim ersten Konzept der Ausstellung schon klar, dass ich einen ästhetischen Bruch auch in dieser sehr klassischen Ausstellung setzen möchte. Und da habe ich mich mit Henrike Naumann in Berlin getroffen und ihr von unserem Projekt erzählt. Und sie war sofort begeistert, dass sie sozusagen eine Insel inmitten dieser Ausstellung darstellen wird. Und die Installation Ruinenwert war ja bereits 2019 im Haus der Kunst in einem viel größeren Maßstab zu sehen. Sie hat diese Installation für uns neu zusammengestellt, adaptiert auch mit einem Werk aus der Nordico-Sammlung, einer Wiege aus den 40er Jahren. Und diese Installation ist sozusagen wie eine zeitgenössische Insel inmitten von klassischer Kunst und Kunst des 19. Jahrhunderts.
Inzwischen wurden viele Werke restituiert, die Forschung geht aber noch weiter. Die Ausstellungen im Lentos und im Salzkammergut sind bis Anfang September in Linz, Laufen und Altaussee zu sehen. Alle Informationen sind auch unter lentos.at zu finden.
Wir haben sehr viele Quellen, und das Problem war ein bisschen nach dem Krieg, also für die Forschung, dass diese Quellen dann auf verschiedene Länder, auf ganz verschiedene Archive also verteilt waren. Deutschland war geteilt, also Dresden, wo der Sitz des Sonderauftrags Linz war, da ist man nicht, also aus Westdeutschland halt nicht hingekommen zum Forschen. Und vor allen Dingen sind Archivalien aus Dresden von den Russen nach Moskau gebracht worden. Die befinden sich heute im Geheimarchiv in Moskau. Und da läuft jetzt gerade also ein Forschungsprojekt drüber. Das heißt also, das wurde natürlich schon vor einigen Jahren also initiiert und durchgeführt. Und das wird jetzt aufbereitet. Und die zuständige Kunsthistorikerin wird hierher kommen, ich werde sie kennenlernen und sie wird mir einen Blick in ihre Datenbank geben.
Um noch einmal Bezug zu nehmen auf die Restitutionsverfahren im Lentos, wurde eben mit dem ersten großen Bericht von Walter Schuster vom Archiv der Stadt Linz eigentlich schon sehr gut und vorbildlich die Rolle von Wolfgang Gurlitt aufgearbeitet. Und das hat eben dann zur, ich würde meinen, doch sehr vorbildlichen Restitutionsforschung hier in Linz geführt. Es gab ja dann gesetzliche Bestimmungen, die diesen ganzen Bereich geregelt haben. Und die Stadt Linz hat sich da eigentlich an die Vorgaben des Bundes auch gehalten. Und neuere Ergebnisse in Bezug auf unsere Sammlung sind im Moment nicht aufgetreten.